Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bärbel und dies ist mein Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Sprichst du über Geld? Tauschst du dich mit Partner oder Partnerin oder Freunden darüber aus, was du verdienst? Wie du investierst? Wer trifft Entscheidungen für die Geldanlage bei dir? Und was hat dieses Thema in meinem Podcast zu suchen, wo ich doch über Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Familienleben spreche? Um dir diese Frage zu beantworten, nehme ich dich mit auf eine gedankliche, archäologische Reise zum Thema Geld-Glaubenssätze. Welche hast du? Kannst du gut mit Geld umgehen? Triffst du gerne und verantwortlich Geldentscheidungen? Ich nahm letzte Woche an einem Vortrag teil. Er hieß »Selbst ist die Frau, finanzielle Selbstbestimmung stärken«. Die Vortragende ist Dr. Birgit Happel gewesen. Es ging um Geld. Genauer, um die Lücke zwischen dem, was Männer haben, und dem, was Frauen haben. Es wurden Zahlen gezeigt, Strukturen erklärt. Und genau zum Einstieg wurden wir gefragt nach unseren Geldglaubenssätzen. Es gab Multiple-Choice-Fragen. Erstaunlich viele der selbstkritischen und negativen, zum Beispiel wie »Ich kann nicht so gut mit Zahlen umgehen«, habe ich auch. Und zwar im Gegensatz zu denen, die positiv klingen, wie »Ich fühle mich sehr sicher im Umgang mit Geldanlagen«. Die Statistiken, welche im Vortrag gezeigt wurden, waren eigentlich nicht neu. Der Gender Pay Gap, der seit Jahren bei 16% stagniert. Der erweiterte Gap, der Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung mit einrechnet und der bei rund 37% liegt. Frauen, die seltener investieren. Frauen, die im Alter schlechter abgesichert sind. Das hat man alles schon mal irgendwie gehört. Eigentlich kennt man das. Aber es passierte was Interessantes. Nicht bei der Sprecherin zu dem Thema, sondern im Chat. Alles so negativ hier, können wir nicht mal was Positives sagen? Jeder kann sich um sein Geld kümmern, ihr auch. Und ich saß da und dachte, Moment, warum? Warum stellt sich hier etwas in den Weg? Das sind doch nur Zahlen, die belegen, dass es ein strukturelles Problem gibt. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern offensichtlich weltweit. Eine Frau erzählte im Chat, sie habe sich mit Geld gut auseinandergesetzt und das wäre gar nicht so schwierig. Eine andere, in einem Tonfall, der nicht nur sachlich war, sagte, natürlich sei sie zu Hause geblieben, das sei doch klar gewesen, dass das zum Karriereknick führt, das wäre ja eingepreist, das war ja klar. Und bei diesem Satz möchte ich bleiben, denn ich glaube, da steckt etwas mehr drin, als beim ersten Hören zu hören ist. Und damit kommen wir zur ersten Schicht meiner archäologischen Ausgrabung. Warum wehrt man sich gegen eine Statistik, die einen ja gar nicht persönlich anspricht? Wenn ich nicht betroffen bin, bin ich nicht betroffen. Eine Statistik sagt ja nur etwas über eine Mehrheitsverteilung aus. Ich habe mich gefragt, was so schlimm daran gewesen wäre, sich die Zahlen anzuschauen und zu sagen, wow, das ist echt erschreckend. Wie gut, dass ich da bessere Erfahrungen gemacht habe. Das wäre eine mögliche Reaktion gewesen, eine sehr entspannte. Eine, die die eigene Geschichte nicht bedroht, weil sie die Statistik nicht persönlich nimmt. Aber das ist nicht passiert. Stattdessen kam Abwehr, Verallgemeinerung. Jeder kann sich kümmern. Ein Imperativ, der das Thema von der strukturellen Ebene auf die individuelle Hohlschuld verschiebt. Aus »Es gibt eine statistische weltweite Diskrepanz zwischen Männern und Frauen« wurde »Du hast das ja nur nicht versucht.« Warum? Es gibt zwei Phänomene, die ich gut identifizieren konnte. Ich hatte nur keine Möglichkeit, in der Situation sie zu analysieren. Zum einen der Survivor Bias und zum anderen die kognitive Dissonanz. Was versteckt sich dahinter? Der Survivor Bias, das ist die Voreingenommenheit des Überlebenden. Der funktioniert so. Man hört vor allem die Stimmen derer, die ein Problem gemeistert haben oder gar nicht betroffen waren. Und daraus leitet man fälschlicherweise ab, das Problem sei gar nicht so groß. Die Stimmen, die wirklich gescheitert sind, fehlen meist in einer Stichprobe, weil sie seltener sich melden oder davon erzählen. Denn wer erzählt schon gerne eine Nicht-Erfolgsgeschichte? Zur kognitiven Dissonanz und deren Auflösung hatte mir ja mein Sohn in einer anderen Folge schon etwas erzählt. Dieses unangenehme Gefühl, wenn eine neue Information nicht zu der eigenen Selbstwahrnehmung oder der bisherigen Entscheidung passt. Statt die Entscheidung zu hinterfragen, wird meist die Information abgewertet, umgedeutet oder weggewischt, weil es sich leichter anfühlt, als die eigene Urteilsfähigkeit in Frage zu stellen. Während dieses Vortrages konnte ich eben genau das beobachten. Und jetzt analysiere ich es ein wenig, zusammen mit dir. Wenn ich meine eigene Lebensentscheidung, zu Hause zu bleiben, der Mann macht die Finanzen, als frei gewählt und richtig erlebe, dann fühlt sich einer Statistik, die diese Entscheidung in ein strukturelles Muster mit messbar negativen Konsequenzen einordnet, wie ein Angriff auf die eigene Urteilsfähigkeit an. Die eigentliche Frage, die dann im Raum steht, ohne ausgesprochen zu werden, ist nicht, ist die Welt ungerecht? Sie ist, war ich vielleicht naiv mit meiner Entscheidung? Liege ich mit meiner Entscheidung falsch? Tue ich mir mit meiner Entscheidung keinen Gefallen? Und das ist eine Frage, welche die Antwort erzeugt, vor der man sich schützen will. Sie könnte ja Ja heißen. Also wird nicht die Frage gestellt. Es wird die Statistik angegriffen. Das ist einfacher. Der Survivor Bias ist also eine kühle, strukturelle Erklärung dafür, warum Gegenbeispiele nichts beweisen. Und die Dissonanz ist die emotionale Erklärung dafür, warum man trotzdem das Bedürfnis hat, sie vorzubringen. Und das bringt mich zur zweiten archäologischen Schicht. Die eigene Grabung in der eigenen Geldgeschichte. Was ist deine? Wie war das bei dir zu Hause? Wer von deinen Eltern hat das Geld verdient, das Geld mit nach Hause gebracht? Und wie war das Verhältnis zueinander? Wie wurde mit dem erwirtschafteten Geld umgegangen? Welche Sätze hast du als Kind über Geld und den Umgang mit Geld gelernt, beobachtet? Ich komme aus einem Haushalt, wo meine Eltern in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind. Als sie verheiratet waren, war das Geld immer knapp. Mein Vater wurde zum Hauptverdiener. Als meine Mutter schließlich arbeiten ging, waren wir Kinder schon teilweise aus dem Haus oder eben in den weiterführenden Schulen. Und auch dann arbeitete sie zunächst nur Halbzeit. Was hat das mit mir gemacht? Wie haben sich meine Geldglaubenssätze gegründet? Wie das typischerweise passiert ist, es gibt eine familiäre Rollenverteilung. Zum Beispiel der Glaubenssatz, niemand in der Familie schaut auf das Geld, entsteht vielleicht, wenn ein Elternteil diese Aufgabe komplett übernommen hat und es unsichtbar bleibt. Und das Kind lernt, Geldverantwortung ist nicht meine Rolle. Oder sogar, Geld ist etwas, was passiert. Nicht etwas, was man aktiv mitgestaltet. Oder ich übernehme eine zugeschriebene Identität. Ich bin nicht so gut in Zahlen kommt selten aus echter mathematischer Schwäche, sondern aus einem einzigen Moment einer schlechten Note oder mehreren schlechten Noten, einem Vergleich mit einem Geschwisterkind, das gut mit Zahlen konnte. Ein Lehrerkommentar. Aus einem Ereignis oder aus einigen Ereignissen formt sich eine Identität, die nicht mehr hinterfragt wird. Und es gibt auch eine klare emotionale Aufladung von Geld. Vielleicht wurde in der Familie gestritten. Vielleicht wurde darüber peinlich geschwiegen. Oder nur in Angst darüber gesprochen. Die Kinder übernehmen die Emotion, nicht nur die Fakten. Eine Mangel versus Fülle Erfahrung kann das beeinflussen. Wie wurde mit Knappheit oder Überfluss umgegangen und welche Geschichten wurden darüber erzählt? Wir hatten niemals genug. Geld kommt und geht. Glaubensgrundsätze entstehen oft durch Beobachtung der gelebten Familie, der unausgesprochenen Regeln, die in der Kindheit stattfindet. Es gibt zum Beispiel eine psychologische Studie von Brad Klontz, die Money Scripts heißt. Darin unterscheidet Klontz 4 Typen von Money Scripts, also von Geldglaubensgrundsätzen. Erstens Geldvermeidung, Money Avoidance. Das ist der Glaube, dass Geld schlecht ist. Menschen mit diesem Skript sehen Geld als Quelle von Angst und Abneigung. Und die laufen dann Gefahr, finanzielle Verleugnung, finanzielle Ablehnung, Unterausgaben oder übertriebene Risikoaversionen zu entwickeln. Man guckt sich den Kontostand lieber nicht an. Man schiebt notwendige Anschaffungen auf oder vermeidet sie komplett. Man gibt das Geld unbewusst weg, um möglichst wenig Kontrolle und Besitz zu haben. Es ist eine Art Selbstsabotage des eigenen finanziellen Erfolgs, weil Geld nun mal schlecht ist. Das andere Extrem ist Geldanbetung, Money Worship. Das ist der Glaube, dass Geld das Problem oder alle Probleme lösen wird. Die Konsequenz dieses Geldglaubenssatzes umfasst übermäßiges Ausgeben und im gleichen Zuge Unzufriedenheit und Angst. Denn wer glaubt, Geld löse alle Probleme, gibt oft mehr aus, als gesund ist und bleibt trotzdem oder wegen des Strebens nach Geld und dem immer zu wenig habenden Geld unzufrieden. Laut einer Folgestudie sogar die Gruppe mit der geringsten finanziellen Zufriedenheit, trotz einer guten Sparquote. Der dritte Money-Script ist Finanzstatus, Money-Status. Der verknüpft Selbstwert mit Vermögen. Reich gleich gut, arm gleich schlecht. Und Menschen mit diesem Glaubenssatz halten ihre Finanzen interessanterweise oft geheim, sogar vor dem Partner. Ich habe mich gefragt, wie kommt es denn dazu, wenn doch Geld haben statuserhöhend ist? Das liegt aber ganz einfach. Nach außen hin muss ich Status zeigen, Konsum, Lifestyle, Statussymbole. Und die anderen signalisieren, mir geht's finanziell gut. Das super neue Auto draußen, mein bestes Handy, die besten Klamotten. Wer groß wirken will, kann es sich nicht leisten, dass die engsten Partner und Beziehungen sehen, dass die Kreditkarte überzogen ist, dass das Gehalt niedriger ist als den Lifestyle, den ich lebe. Diese Geheimhaltung schützt also davor, die Fassade nach außen hin zu pflegen. Und als vierter Money-Script wird Wachsamkeit im Umgang mit Geld, Money-Vigilance, bezeichnet. Das ist der einzige Money-Script, der in diesen vieren als überwiegend oder als gesund und schützend beschrieben wird. Geld, Wachsamkeit erscheint so wie ein Schutzfaktor. Der wachsame Mensch gibt deutlich weniger zwanghaft Geld aus. Sie spielen weniger exzessiv mit dem Geld. Sie ermöglichen anderen seltener finanzielles Fehlverhalten und vernachlässigen ihre Finanzen seltener. Im Übermaß kann das natürlich auch kippen. Und dann führt es zur Unfähigkeit, finanziellen Erfolg überhaupt zu genießen. Interessanterweise, laut dieser Studie, hängt das Geschlecht oder ist das Geschlecht nicht direkt damit verbunden, welcher Manuskript verinnerlicht wurde. Es ist also nicht, Frauen haben automatisch Vermeidung, sondern es ist die Sozialisation. Wer redet mit wem über wessen Rolle? Das dann bestimmt, welches Skript wahrscheinlicher wird. Unabhängig vom biologischen Geschlecht selbst. Und natürlich ist es eine amerikanische Studie. Und ich habe immer den Eindruck, die Amerikaner haben noch ein ganz anderes Verhältnis zu Geld. Wenn unsere Sozialisierung dazu führt, welche Glaubensgrundsätze zu Geld wir entwickeln, dann produziert sich statistisch diese Sozialisierung ja selbst. Wenn ich zum Beispiel aufwachse mit dem Glaubenssatz, dass Geld und Finanzen Männersache sind, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich sie an meine Kinder weitergebe. Es lohnt sich also hinzuschauen. Wer in der Familie nimmt Banktermine wahr? Wer macht die Steuererklärung? Wer führt bei Geldgesprächen am Tisch das Wort? Ich habe also angefangen, in meiner eigenen Geschichte zu graben. Ich bin zu Hause geblieben, zumindest teilweise. Und ja, wir hätten weniger Geld gehabt, wenn mein Mann zu Hause geblieben wäre, statt ich. Meine Mutter begann erst spät Vollzeit zu arbeiten. Und Geld in meinem Zuhause war vor allen Dingen die Angelegenheit meines Vaters. Den Mechanismus legst du am besten offen, wenn du die Frage stellst, wer kümmert sich bei euch um die Finanzen? Mein Mann. Ich kann sowas nicht. Mich interessiert das auch nicht. Ha! Das ist der Moment, wo ich mich auch wieder erkenne. Geld, das ist was für meinen Mann. Derselbe Satz, dieselbe Selbstverständlichkeit, mit der auch die Kollegin diese Entscheidung verteidigt hat, zu Hause zu bleiben, den Karriereknick zu akzeptieren. Da fällt mir sofort meine Freundin an, die gut mit Geld umgehen kann. Bankerin. Und in dem Moment, wo ich diesen Gedanken habe, kommt ein zweiter dazu. Die Tatsache, dass sie mir als Gegenbeispiel einfällt, das ist doch schon traurig, oder? Denn wenn eine Frau, die gut mit Geld kann, als Ausnahme zählt, als eine, die das kann, dann bestätigt das genau das Erzählen des Glaubenssatzes, anstatt ihn zu widerlegen. Würden wir einen Mann, der gut kochen kann, mit der gleichen erstaunten Betonung erwähnen, der kann auch kochen, dann würde da mitschwingen, kochen ist eigentlich nicht sein Terrain, aber er kann es trotzdem, schau dir das an. Diese Grabung liegt offen, unter der glatten Oberfläche von »Lasst uns mal über etwas Positives sprechen« und »Ich beschäftige mich selbst mit meiner Geldanlage, das ist gar nicht so schwer«, liegen tief eingegrabene Annahmen und Vorurteile. Und die wurden in dem Vortrag auch angesprochen. Frauen und Zahlen passen nicht richtig zusammen. Erfolgreiche Frauen müssen Abstriche in der Familie machen. Das Stichwort Rabenmütter fiel. Männer bringen sich in die Familie ohnehin nicht so ein. Sie sind sowieso nicht für die Care-Arbeit gemacht. Und je tiefer man gräbt, desto dichter wird das Geflecht der eigenen Überzeugungen und Glaubensgrundsätze. Und es bringt mich zur dritten archäologischen Schicht. Was weitergeschrieben wird. Und schon wieder stelle ich fest, dass ich viel zu lange geredet habe für meine eigene Folge. Und ich habe noch so viel zu sagen. Also, für heute beenden wir diese Folge. Ich danke dir fürs Zuhören. Und in der nächsten Folge stelle ich dir die weiteren Stufen meiner archäologischen Gedankenausgrabung nach Geldglaubenssätzen vor. Bis dahin, tschüss!
Das können andere besser. Wozu tun, was ein anderer besser kann? Sag ich mir oft und lass es dann sein. Doch heute fang ich damit.